So, ich bete noch einmal. Vater, danke, dass wir in dein Wort jetzt schauen dürfen. Ja, dass es einfach so reich ist an Schätzen, die wir da ja, bergen dürfen, die wir genießen dürfen. Ja, und schenk jetzt einfach eine gute Zeit in deinem Wort. Lass es uns verstehen, lass es ja, uns ermutigen, Herr. Lass uns erstaunen, ja, was du da für uns vorbereitet hast. Amen. So, ich werde uns einmal abholen, was wir letzte Woche oder was ihr vorletzte Woche gehört habt. Und zwar war das letzte, was wir gelesen hatten, das hat Tom oder darüber hat Tom gepredigt, war die Heilung am Teich oder am See Bethesda. War ein gelähmter Mann, 38 Jahre, liegt er da schon und kann sich nicht bewegen, ist in einem Aberglauben verfallen und denkt sich, boah, irgendjemand wird mich da doch hoffentlich irgendwann mal reinschmeißen. Dann kommt Jesus, heilt diesen Mann und dann geht schon der ganze Stress los, nämlich der geht umher am Sabbat, hat sein Bett in der Hand, das finden die Juden nicht so gut und sagen, wie kann das sein, dass du das am Sabbat tust? Und er schiebt die Schuld von sich weg und sagt, ja, das hat mir ein Mann gesagt. Ein Mann hat mir gesagt, ich soll das tun und deswegen habe ich es getan und er ist eigentlich schuld. Und dann treffen sie sich später im Tempel wieder. Und er lernt diesen Mann kennen, dieser Mann ist Jesus. Und eigentlich docken wir genau da jetzt mit unserem Text von heute an. Nämlich was dann danach passiert. Die Juden finden nämlich das auch nicht so ganz gut. So. Ihr könnt aber für euch in euren Esra-Bibeln schon mal aufschlagen, Johannes 5. Ab Vers 17. Machen wir heute weiter. Ich lese die letzten beiden Verse auch noch mit, ab Vers 15, damit es für uns ein bisschen verständlicher ist. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dieses am Sabbat tat. Jesus antwortete ihnen, mein Vater wirkt beständig bis jetzt und auch ich wirke. Daraufhin suchten die Juden noch mehr ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat auflöste, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Daher antwortete Jesus ihnen, in Wahrheit, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, als nur, was er den Vater tun sieht. Denn was immer er tut, diese Dinge tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Denn wie der Vater die Toten erweckt und lebendig macht, ebenso macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet auch niemanden, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. In Wahrheit sage ich euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich geschickt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. In Wahrheit sage ich euch, die Stunde kommt und ist jetzt, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie vernehmen, werden leben. Denn wie der Vater Leben hat in sich selbst, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht auszuführen, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch nicht darüber, denn die Stunde kommt, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorkommen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Schlechte verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst tun, so wie ich höre, richte ich, und mein Gericht ist gerecht, weil ich nicht meinen Willen suche, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Schwierige Verse. Und man hat irgendwie beim ersten Lesen, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber beim ersten Lesen den Eindruck, dass Jesus sich die ganze Zeit wiederholt und gefühlt nicht so ganz auf den Punkt kommt mit dem, was er da eigentlich sagen will. Aber wenn man dann genauer reingeht, dann merkt man in jedem einzelnen dieser Verse und Sätze, die Jesus da spricht, ist so eine tiefe Wahrheit drin, die uns eben etwas offenbart, was Johannes uns ja die ganze Zeit schon zeigen will. Nämlich, da gibt es einen Vater und da gibt es einen Sohn. Und dieser Sohn ist Jesus Christus. Der Sohn des Vaters, der Sohn Gottes. Das haben wir ja schon oft gemacht. Wir sind immer vom Ende vom Johannes-Evangelium zum Anfang und wieder zurück und die ganze Zeit hin und her, um eben das deutlich zu machen, weil Johannes uns sagt, warum er das schreibt. Er sagt, es ist genau das ist mein Ziel, dass ihr erkennt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der Gesalbte. Und die Verse, die wir heute haben, machen das fast so deutlich wie kein anderer Abschnitt im Johannes-Evangelium. Sie sind so klar wie kaum ein anderer Abschnitt im Johannes-Evangelium. Sie geben uns Dinge mit wie Dreieinigkeit, also eine Begründung für die Dreieinigkeit, ein Argument für die Dreieinigkeit Gottes. Sie geben uns Dinge mit, die uns in Diskussionen mit Leuten dann eben weiterhelfen, wo es darum geht, ja, ist Jesus wirklich der Sohn Gottes? Und was heißt das? Bedeutet das überhaupt, dass er Gott ist oder eben nicht? Oder ist er der Sohn Gottes, aber nicht Gott? Und so weiter und so fort. All das hat der Text heute für uns übrig. So, ihr könnt das sehen, ne? Vers 17 starten wir. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt beständig bis jetzt und auch ich wirke. Im ersten Moment dachte ich mir, was hat das überhaupt damit zu tun, was hat das mit dem Konflikt hier zu tun? Da kommen halt die Juden zu Jesus und sagen ihm, ey, wir finden das nicht gut, dass du am Sabbat geheilt hast. Das ist ein Tag, an dem man ruhen sollte, an dem man keine Werke vollbringen darf. Und du hast jemanden geheilt. Bis ich dann verstanden habe, dass Jesus ihn eigentlich ziemlich direkt antwortet und sagt, mein Vater wirkt beständig bis jetzt. Dieses beständig ist hier der Verständlichkeit wegen eingefügt, deswegen in eckigen Klammern. Aber er will hier ganz klar deutlich machen, mein Vater wirkt bis jetzt. Gott macht nicht am Sabbat Pause. Und das ist ein Konflikt bei den Juden. Das müsste eigentlich auch ein Konflikt bei dem aufmerksamen Leser hier in unseren Reihen müsste diesen Konflikt aufwerfen, weil Gott ja über sich sagt, zumindest in der Schöpfung, dass er am siebten Tag ruht. Jetzt muss man sich einfach mal ausmalen, was passieren würde, wenn Gott am siebten Tag wirklich alles niederlegen würde. Gott ist es nämlich, der am Ende des Tages, und da ist die Bibel auch ganz klar, Gott ist es, der diese Welt zusammenhält. Gott ist es, der die Sonne aufgehen lässt, der sie untergehen lässt. Gott ist es, der uns atmen lässt, der jedes Atom in unserem Körper zusammenhält und diese Erde nicht auseinanderreißen lässt. Er hält alles zusammen. Wenn dieser Gott am siebten Tag ruhen würde, dann würde es nichts mehr geben. Es kann gar nicht sein, dass Gott am siebten Tag so ruht, wie die Juden es hier fordern und verstehen. Nämlich, dass er komplett alles niederlegt und gar nichts mehr macht. Sondern nein, Gott hat von seinem Werk geruht. Wir lesen es ja eben im Schöpfungsbericht, dass Gott am siebten Tag von seinem Werk ruht. Und doch ruht er irgendwie nicht ganz. Trotzdem hält er diese Erde beisammen. Trotzdem ja, wirkt er am Ende noch. Und Jesus sagt, mein Vater wirkt beständig bis jetzt, also ne, auch am Samstag wirkt Gott, legt er nicht die Füße hoch und auch ich wirke. Also wenn mein Vater das macht, dann mache ich das auch. Und das wird auch im gleichen Abschnitt nochmal deutlich, wie das kommt und warum Jesus das macht. Und das Spannende ist hier, dass sowohl dieser Begriff, dieses antwortete ihnen, den gleichen Begriff haben wir ja auch in Vers 19 nochmal, dass Jesus ihn antwortete. Das ist ein Begriff, den man damals benutzt hat im Rechtskontext. Das heißt, wenn du bei einer Gerichtsverhandlung warst und jemand hat dich angeklagt, dann hast du geantwortet. Also das ist dieser Begriff, der verwendet wird. Das ist so eine Art wie Verteidigen. Und Jesus ist ja auf der Anklagebank der Juden, die fordern ihn eben heraus und wollen ihn auf Glatteis führen. Und er antwortet, er verteidigt hier sich gerade mit dem, was wir hier eben lesen dürfen. Und gerade das hat den Juden halt logischerweise überhaupt nicht gefallen. Daraufhin suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat auflöste, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Und dieses, weil er nicht nur den Sabbat auflöste, unterstreicht eigentlich nochmal das, was wir gerade für uns herausgestellt haben oder kurz angeschnitten haben, dass Gott eben am Sabbat nicht ruht. Das ist das Argument, das Jesus hier bringt. Gott ruht nicht ganz am Sabbat. Und sie haben sich darüber geärgert, weil er damit ja den Sabbat zunichte macht. Weil Gott hat ja gesagt, man soll ruhen Und jetzt ruht Gott selbst doch nicht so, wie sich die Juden das vorgestellt haben, sondern macht noch was. Und sie haben sich darüber geärgert und vielmehr haben sie sich noch darüber geärgert, dass Jesus Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Und das ist gerade ein Vers, den man in Diskussionen mit Muslimen anbringen kann oder da einfach nennen kann, weil das oft der Einwand ist, ja, Jesus ist der Sohn Gottes, aber das bedeutet doch nicht, dass er Gott ist. Das zeigt eigentlich nur, dass jemand im den historischen Kontext überhaupt nicht auf dem Schirm hat und nicht weiß, was das bedeutet, weil es für die Juden zu 100% klar war, dass Jesus mit diesem Satz beansprucht, Gott zu sein. Er hat sich selbst damit Gott gleich gemacht. Und wenn jemand jetzt sagt, ja, Gottes Sohn zu sein oder Gott seinen eigenen Vater zu nennen, bedeutet nicht, dass Jesus Gott war oder es beansprucht, dann liegt er einfach falsch, weil es genau das war. Und für die Leute damals war es zu 100% klar, dass Jesus das genauso meinte und nicht anders. Es soll einfach ausdrücken, dass Jesus hier sagt, ich bin Gott. Und in Vers 19, ich habe es gerade schon gesagt, geht die Verteidigungsrede weiter. Daher antwortete Jesus ihnen, die stellen ja gar keine Frage, aber Jesus antwortet ihnen in diesem verteidigenden Sinne und sagt eben, in Wahrheit kommt in diesem Abschnitt, den wir heute haben, ganze dreimal vor, wird euch vielleicht aufgefallen sein. In Wahrheit sage ich euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, als nur, was er den Vater tun sieht. Denn was immer er tut, diese Dinge tut gleicherweise auch der Sohn. Und hier müssen wir einmal kurz ein bisschen anstreichen, weil es für uns den Text verständlicher machen wird. Das, was Jesus jetzt hier aufführt, ist eine Aneinanderreihung von 4 Argumenten. Und jedes dieser Argumente beginnt er mit dem Begriff denn. Sagt er einmal denn, was immer er tut, diese Dinge tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Denn wie der Vater die Toten erweckt und lebendig macht, ebenso macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet auch niemanden, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Und das, was Jesus hier macht, ist an Provokation kaum zu überbieten, was die Juden damals angeht. Also für die haben sich ja vorher schon daran gestoßen, dass er sagt, Gott ist mein Vater. Es war übrigens damals nicht unüblich zu sagen, Gott ist unser Vater oder Gott ist der Vater Israels. Aber dass Jesus hier sagt, Gott ist mein Vater, ihn seinen eigenen Vater nannte, das war das Problem an der Stelle. Und Jesus rudert nicht zurück oder lässt es stehen oder flüchtet aus der Situation. Nein, er nennt ihn 4 Argumente oder 4 Gründe, wie das Ganze aussieht, wie diese Vater-Sohnschaft aussieht. Und zeigt ihn hier, wie dieses Zusammenspiel dieser Beziehung am Ende des Tages ist. Und auch die Reaktion hier von Jesus ist relativ einzigartig, wenn man sie mit den anderen Evangelien vergleicht. Immer da, wo die Sabbatfrage aufkommt, die kommt in allen anderen Evangelien eigentlich auch vor. Das heißt, da kommen die Juden und sagen, wie kann es sein, dass du am Sabbat heilst oder am Sabbat dies und das tust, dass die Jünger da von den Ehren gegessen haben, weil am Sabbat darf man das nicht und so weiter. Und an allen anderen Stellen reagiert Jesus eigentlich mit einer Gegenfrage und sagt, wenn dein Ochse in den Brunnen fällt, willst du ihn dann nicht retten? Oder wenn dein Sohn in den Brunnen fällt, willst du ihn dann nicht retten am Sabbat, nur weil Sabbat ist? Oder er sagt, hat David nicht damals von den Schaubroten gegessen am Sabbat? Und es war trotzdem okay. Gott hat ihn trotzdem nicht dafür gerichtet. Jesus nimmt dann diese Argumente normalerweise, stellt eine Gegenfrage und führt dann wiederum die Juden auf Glatteis. Hier an der Stelle, es ist die einzige Stelle in allen Evangelien, wo Jesus einfach darauf antwortet und sagt, ja, ich habe am Sabbat gearbeitet und es ist okay. Und wie gesagt, nimmt dann diese 4 Argumente hier, oder 4 Beschreibungen für seine Sohnschaft und wie das Verhältnis aussieht. Und ich möchte, bevor wir hier in diese 4 Punkte einsteigen, einmal kurz noch einen Gedanken für uns mitgeben, weil ich glaube, dass er den Text in einem Licht erstrahlen lässt, das relevant ist, um den Text richtig greifen zu können. Wenn Gott über Vater und Sohn redet, oder Jesus über Vater und Sohn redet, dann bedient sich Gott nicht an einem menschlichen Konzept, damit wir das verstehen, sondern Gott hat sich bei der Erschaffung des Menschen, an einem göttlichen Konzept bedient, um das so zu schaffen. Ich drücke es verständlicher aus. Der Vater und der Sohn war schon immer und entsprechend auch bevor der Mensch überhaupt geschaffen wurde, bevor der erste Vater geschaffen wurde, bevor der erste Sohn geschaffen wurde, war dieses Verhältnis von Vater und Sohn schon da. Weil Gott eben ewig ist. Und wenn Gott dieses Verhältnis in diese Welt reinlegt und dann einen Adam schafft, der dann im Endeffekt einen Sohn kriegt und dieses Verhältnis auf der Erde zum ersten Mal da ist, dann ist das nicht, und wenn Gott sich dann als Vater und Sohn bezeichnet, dann ist das nicht, weil Gott sich daran bedient, weil es irgendwie passt und er sagt, ja, dieses Vater-Sohn-Konzept ist eigentlich ganz gut, spiegelt Jesus und mich eigentlich ganz gut wider. Nein, dieses Konzept bestand schon. Er hat gesagt, ich möchte, dass die Menschen es begreifen und dass die Menschen es selber erleben, was Vater und Sohn bedeutet. Was es bedeutet, einen Vater zu haben, was es bedeutet, ein Sohn zu sein und das in dieser Welt zu sehen. Es ist kein, wie gesagt, menschliches Konzept, das Gott auf sich stülpt, sondern es ist ein göttliches Konzept, mit dem Gott den Menschen erschaffen hat. Und so dürfen wir auch den Text lesen. Es kommt nicht von ungefähr, dass es so viele Parallelen hat mit unserem Leben, sondern es ist ganz bewusst, ganz genau so von Gott gewollt, dass wir uns an unsere eigenen Väter und unser eigenes Sohnsein erinnern und das an dieser Welt auch sehen können, dass wir damit was anfangen können. Und das erste, den ersten Punkt, den Jesus hier nennt, der fängt hier an, dass Dennis da so ein bisschen in der Mitte, aber man muss eigentlich schon den ganzen Abschnitt hier mit reinnehmen. Der Sohn kann nichts von sich selbst tun, als nur, was er dem Vater tun sieht. Ja, also das Erste ist, Jesus kann nur das tun, Jesus kann nur tun, was er sieht. Also Jesus kann nur tun, was er sieht, was er dem Vater tun sieht. Denn was immer er tut, also was immer der Vater tut, diese Dinge tut gleicherweise auch der Sohn. Also er kann nicht nur tun, was er den Vater tun sieht, sondern er tut auch das, was er den Vater tun sieht. Es ist ja ein Unterschied, ich kann sehen, was mein Vater tut und es dann nicht machen, aber alles, was der Vater tut, das tut Jesus auch. Also es ist ein komplett parallel, was den Willen und das Tun hier angeht. Und deswegen sagt eben Jesus, ich kann nur tun, was ich sehe und ich tue auch. Das wäre das Nächste. Er tut, was er sieht. Es ist so ein bisschen so, und da muss ich mich selbst an meinen Sohn sein, zurückerinnern. Ich bin ja immer noch Sohn von einem Vater. Aber als ich noch zu Hause gelebt habe bei meinen Eltern, dann war das eben nicht so. Es war nicht diese perfekte Vater-Sohnschaft, die sich genau so äußert, sondern ich habe eben oft nicht nach dem Willen meines Vaters gehandelt. Ich habe eben nicht immer das getan, was ich meinem Vater tun haben sehe, sondern ich habe einfach das gemacht, worauf ich Bock hatte. Und es war so zum Beispiel eine Situation, die ist mir immer sehr, sehr im Kopf, weil die auch am Ende sehr enttäuschend für meinen Vater war. Damals zum Beispiel haben meine Eltern ihr Haus gebaut, das ist mittlerweile über 10 Jahre her. Das heißt, ich war dann noch ein junger Bub halt, ne? 14, 15 Jahre alt, irgendwie sowas um den Dreh. Und mein Vater war logischerweise jeden Samstag auf dem Bau und hat gearbeitet. Und es war das, was mein Vater tat. Und ich habe ihn das tun sehen, aber bei mir war es oft so, dass ich da keinen Bock drauf hatte. Wir hatten dann irgendwie eine Übernachtung von der Teenie, da haben wir uns damals richtig gestritten, weil ich gesagt habe, boah, ich habe Bock mit der Gruppe da, mit der Teenager-Gruppe, bei der Übernachtung zu sein und nicht auf dem Bau. Ich verpasse voll was. Und er war halt so, ja, ich brauche dich aber eigentlich auf dem Bau. Also ohne dich wird es schwer, weil ich habe da sonst keinen. Ich brauche meinen Sohn, der mich da unterstützt, der das tut, was ich eben tue. Und das ist diese perfekte Vater-Sohnschaft, die sich bei mir eben nicht gezeigt hat, die bei Jesus und dem Vater aber komplett ineinander greift. Sie ist zu 100% parallel. Und das ist das Erste, was Jesus hier zeigt. Er tut, was er dem Vater tun sieht, und er kann auch nur das tun, was er dem Vater tun sieht. Das Zweite ist, denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut, und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Das Spannende ist, dass es jetzt noch paralleler wird. Also man muss ein kleines Gedankenexperiment hier machen. Jesus tut alles, was er dem Vater tun sieht. Und der kann auch nur das tun, was er den Vater tun sieht. Gleichzeitig zeigt der Vater ihm alles, was er tut. Der Vater könnte ihm ja Dinge vorenthalten und sagen, nee, das zeige ich dir nicht. Aber er zeigt ihm alles, was er tut, sodass er wirklich zu 100% das Ganze parallel verläuft. Und auch das ist ja eine Gegebenheit, die in unserem weltlichen Vater-Sohn-Sein, Eltern-Kind-Sein auch nicht zwingend gegeben ist. Ne? Jeder junge Mann, jeder Sohn wird das kennen. Papa ist irgendwie am Motor oder macht irgendwas Gefährliches und du stehst da mit der Taschenlampe halt. Ne? So, und nicht mal die Taschenlampe kannst du richtig halten. Ne? Und Papa macht aber das, was da wichtig ist und was zu tun ist und zeigt es dir nicht, weil du musst halt die Taschenlampe halten. Und das ist eben hier nicht so, sondern das, was der Vater mit dem Sohn macht, ist, er zeigt ihm, was er tut. Er zeigt ihm alles, was er tut. Er lässt ihn nicht einfach Aufgaben machen, auf die er keinen Bock hat oder die so ein Nebenjob irgendwie sind, die es nicht wert sind, als Hauptaufgabe zu sehen. Nein, er zeigt ihm alles, was er tut. Und es wird genauso gewesen sein, wie im Endeffekt vielleicht bei Jesus und seinem leiblichen Vater, bei Jesus und Josef, wie er ihm das Zimmern vielleicht beigebracht hat. Ein Josef, der dann Jesus zeigt, ey, du musst hier hobeln und ein bisschen Schwung und dies und das und zeigt ihm, wie man den Hobel richtig hält und wie man Holz behandelt, sodass Jesus irgendwann mal in seine Fußstapfen tritt und diesen Betrieb weiterführt oder diesen Job weiterführt. Josef ist ja wahrscheinlich, man weiß es nicht, aber wahrscheinlich sehr früh gestorben, sodass Jesus dann der Mann im Haus war und dann eben die Sachen da weitergeführt hat. Und in ähnlicher Weise, wie Josef ihn das Weltliche gelernt hat oder gelehrt hat, so hat der Vater im Himmel Jesus, seinen Sohn, alles gelehrt, was er macht, was er tut, sodass zu 100% eben das Ganze parallel verläuft. Also ist der zweite Gedanke, Jesus tut nicht nur alles, was er sieht, und er kann auch nur das tun, was er sieht, sondern der Vater zeigt ihm alles. Und falls wir es gerade noch nicht so ganz vor Augen haben, das, was ich vorhin schon kurz angedeutet habe, es ist wahrscheinlich einer der essentiellsten Abschnitte in ganz Johannes, weil er wie kein anderer das Ziel von Johannes verfolgt, oder wie kaum ein anderer das Ziel von Johannes verfolgt, nämlich zu zeigen, dass Jesus der Sohn ist, der Sohn des Vaters ist. Und eben deswegen ist hier so der Fokus drauf und eben deswegen führt Jesus das hier eben so aus, wie er es tut. Und das, was wir hierin sehen, dass der Vater ihm alles zeigt, das führt im Endeffekt zu zwei Dingen. Das erste ist, denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles. Wir sehen die Liebe des Vaters in dieser Beziehung. Der Vater zeigt ihm alles, weil er ihn liebt. Die Liebe des Vaters wird darin eben zum Sohn deutlich. Aber dadurch, dass er ihm alles zeigt, was er tut, wird darin auch Jesu Göttlichkeit deutlich. Weil Gott halt keine Tische hobelt oder Stühle baut, sondern weil Gott Sachen macht. Gott göttliche Sachen macht. Und alles, was er macht, ihm zeigt. Und Jesus alles, was er sieht, macht. Und das ist eben dieses Beeindruckende hier, diesen Parallelismus, wenn man so will, den Jesus hier aufbaut, dass er sagt, ihr sprecht mich gerade darauf an, dass ich etwas tue, was euch nicht gefällt, aber das Einzige, was ich euch sagen kann, ist, ich tue das, was mein Vater tut, und zwar immer. Ich tue immer das, was mein Vater tut, weil ich gar nicht anders kann, weil mein Vater und ich eins sind. Also das eine ist, die Liebe des Vaters sehen wir, und das andere ist die Göttlichkeit, die sich eben dadurch zeigt, dass der Vater ihm alles zeigt und Jesus göttliche Dinge tut. Und da wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Diesen Begriff wundern, den lesen wir später nochmal im Johannesevangelium. Da wird dann deutlich, dass dieses Wundern, also über Wunder wundern, dass das nicht dazu dient, dass Jesus irgendwie sensationsgeil war und da irgendwie Aufsehen erregen wollte, dass Leute sich wundern und sagen, boah krass, wie hast du das gemacht? Nein, es geht darum, dass er damit den initialen Gedanken zündet bei den Leuten, dass er Gott ist und dass die Leute sich eben dann auf die Suche machen. Der dritte Punkt ist, denn wie der Vater die Toten erweckt und lebendig macht, ebenso macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Damals hatte man unter den Schriftgelehrten, hat man über drei Schlüssel gesprochen, die nur Gott in der Hand hat. Und das ist spannend, weil die Bibel darüber tatsächlich genauso redet. Es gibt immer drei, oder es gibt drei Sachen, wo Gott sagt, die sind verschlossen oder die sind eben geöffnet und nur er kann sie verschließen oder öffnen. Und das sind erstens der Muttermund, Gott verschließt den Muttermund, Gott öffnet den Muttermund. Das zweite, was er öffnet, ist die Tore des Himmels, Regen. Also Gott ist im Endeffekt der, der das Wetter kontrolliert. Und auch da hat der Mensch keinen Einfluss drauf. Und das dritte, wo Gott den Schlüssel für hat, ist das Totenreich, wo er dann eben die Tore aufmacht oder schließt. Und das waren so Dinge, wo man gesagt hat, diese Dinge kann nur Gott machen. Nur Gott kann den Mutterleib öffnen oder schließen. Nur Gott kann es regnen lassen oder für Dürrezeiten sorgen. Und nur Gott kann Tote vom Leben auferwecken. Das war für die Leute ganz klar. Und deswegen beansprucht Jesus auch hiermit nochmal ganz klar, auch wieder notwendig oder sinnvoll, wenn man vielleicht mal mit einem Moslem über die Sohnschaft Jesu diskutiert. Jesus zeigt hiermit ganz klar, dass er Gott ist. Er hat die Schlüssel dazu, lebendig zu machen, genauso wie der Vater lebendig machen kann. Genauso wie der Vater aus den Toten auferweckt, so kann Jesus es eben machen. Und das Spannende ist hier, welche er will. Er selbst kann entscheiden, wen er jetzt lebendig macht oder nicht lebendig macht. Und man könnte hier an der Stelle sagen, und das ist ein Einwand, den man bringen kann, der Einwand wäre, Elia hat auch schon mal einen Menschen lebendig gemacht. Das lesen wir im Alten Testament, ist in 1. Könige, Kapitel 17, Vers 22, wo Elia einen Menschen lebendig macht, aber am Ende des Tages sieht man da auch selbst an der Stelle sehr klar, dass Gott diesen Menschen lebendig macht und Elia zu Gott bittet und sagt, bitte mach du das und Gott tut es dann. Und abgesehen davon ist das etwas, was komplett Gott vorbehalten ist, beziehungsweise auch in der Situation komplett Gott vorbehalten ist. Und Jesus hatte die Macht zu entscheiden, lebendig zu machen, so wie der Vater es eben tut. Wenn ihr wirklich aufmerksam wart, dann habt ihr jetzt hier vielleicht gelesen, denn wie der Vater die Toten erweckt, ne, ist ja eine Sache, und lebendig macht, ist ja die zweite Sache, ebenso macht auch der Sohn lebendig. Man könnte jetzt sagen, der Vater macht lebendig und der Sohn macht lebendig, aber der Vater erweckt aus den Toten und der Sohn erweckt nicht aus den Toten. Es ist wahrscheinlich einfach nur ein Stilmittel, um nicht den Satz nochmal komplett zu wiederholen. Das wäre die erste Möglichkeit, dass Johannes hier bzw. Jesus einfach ein Stilmittel nimmt und völlig klar macht, dass hier beides mit beidem das Gleiche gemeint ist. Eine andere Möglichkeit wäre, dass dieses Totenerwecken etwas ist, was Jesus halt an der Stelle noch nicht gemacht hat, sondern, wenn überhaupt, halt lebendig macht. Jetzt wird man sagen, ja, Jesus hat doch schon aus den Toten erweckt. Ist ja zwei, drei oder ein Kapitel vorher passiert. Da ist ein Sohn, der Vater geht los und er heilt den Sohn, heilt ihn und gibt ihm Leben. Es wird später in Johannes auch nochmal passieren. Man könnte davon reden, dass er ihn aus den Toten erweckt oder lebendig gemacht hat, eins von beiden. Und dass er deswegen hier eben sagt, ich kann lebendig machen, aber dieses Totenerwecken könnte sich eventuell auf die Totenerweckung beim jüngsten Gericht beziehen. Und das ist etwas, was man Jesus noch nicht tun sehen hat. Also man hat noch nicht gesehen, wie Jesus das macht. Steht ja auch noch bevor. Und dass er deswegen sich nur eben auf dieses Lebendigmachen bezieht und nicht auf das vom Toten auferwecken. Aber wie gesagt, es ist wahrscheinlicher, dass es einfach ein Stilmittel ist. Nur, dass wir uns daran nicht stoßen. Der vierte Punkt hier, denn der Vater richtet auch niemanden, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Auch das ist ein spannender Vers, die wenigsten von uns werden so auf dem Schirm haben wahrscheinlich. Aber wir lesen in Kapitel 3, also ein paar Seiten zuvor, Kapitel 3, ab Vers 18. Und Vers 17, denn Gott sandte seinen Sohn dazu, nicht dazu in die Welt, dass er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn errettet werde. Also, vorher sagt er, der Sohn ist nicht in der Welt, damit er richte, sondern damit die Welt errettet werde. Und jetzt steht hier, denn der Vater richtet auch niemanden, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Ist kein Widerspruch, sondern es geht an der Stelle einmal um das Ziel und einmal um das, was am Ende des Tages trotzdem passieren wird. Also das Gericht. Jesus ist nicht auf diese Erde gekommen, um zu richten. Es war nicht sein Ziel, auf diese Erde zu kommen, um zu richten und vor allem nicht im Hier und Jetzt Leute zu richten, sondern es ging um die Errettung. Das war das Ziel seines Kommens. Aber nichtsdestotrotz wird er am Ende Gericht üben. Und dieses Gericht ist ihm eben vom Vater gegeben. Und das ist hier an der Stelle das Erste, wo sich der Vater und der Sohn unterscheiden in dem, was sie tun. Also man hat vorher ja einen komplett parallele Sachen, die die tun. Ne? Also Jesus tut das, was er den Vater tun sieht. Der Vater zeigt ihm alles, was er tut. Und Jesus tut auch nur das. Und jetzt das erste Mal, dass Jesus etwas tut, was der Vater nicht tun wird, oder was der Vater nicht tut. Der Vater richtet niemanden, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Es erinnert so ein bisschen an den Philipperhymnus. Hat Theo vor ein paar Wochen mal in der Gemeinde darüber gepredigt, über den Philipperhymnus. Weil der Philipperhymnus ist genau das hier eigentlich ausdrückt. Und das ist ja auch das Spannende, dass es irgendwann mal einen Tag geben wird, wo Jesus diese Erde richten wird und jeden Menschen richten wird. Und jedes Knie wird sich in seinem Namen beugen. Man könnte jetzt sagen, warum nicht im Namen des Vaters? Genau aus dem Grund. Der Vater hat das Gericht an Jesus übergeben, damit sich in seinem Namen jedes Knie beugt, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Damit Jesus die gleiche Ehre empfängt wie der Vater. Und deswegen ist dieses Gericht eben an Jesus übergeben. Und wie gesagt, es ähnelt so ein bisschen dem Philipperhymnus. Kommt einem relativ schnell da in den Kopf, weil es genau eben das darstellt, was hier passiert. Jesus darf richten. Und wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. So, jetzt haben wir sehr viel Zeit in dem Part hier drüber verbracht. Der ist aber super wichtig, weil die nächsten Verse, die wir lesen, da werden wir auch deutlich schneller durchgehen, die sind deutlich einfacher. Aber die nächsten Verse bauen einfach darauf auf, gedankenmäßig. Sie zehren von den Gedanken, die wir gerade ausgearbeitet haben. Und wir haben sie ja gerade schon gelesen, deswegen starte ich mittendrin, weil es uns den Text ein bisschen verständlicher macht. In Wahrheit, ich sage euch, die Stunde kommt und ist jetzt, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie vernehmen werden leben. Es ist ein Satz, der so ähnlich auch schon in Johannes vorgekommen ist, nämlich bei der Frau am Brunnen. Da sagt Jesus, dass eben die Zeit kommen wird oder die Stunde kommen wird und jetzt schon da ist, wo wahre Anbeter und wahre Anbetung stattfinden wird. Er benutzt da den gleichen Laut oder den gleichen Wortlaut und man muss sich jetzt eigentlich fragen, die Stunde kommt, ist ja eins, und ist jetzt. Was meint Jesus damit? Was meint er damit, die Stunde kommt und ist jetzt, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören, die sie vernehmen, werden leben? Es geht offensichtlich um Auferstehung zum Leben, beziehungsweise ich beschreibe es jetzt einfach mal nur mit Leben. Es geht hier um Leben, aber was ist das Leben, das kommt, und was ist das Leben, das ist? Und deswegen sind wir hier gerade in der Mitte gestartet, weil es relativ deutlich wird jetzt. Jesus startet hier mit, in Wahrheit, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich geschickt hat, die Stunde ist jetzt, er hat schon ewiges Leben und kommt, Zukunft, ne, er kommt nicht in das Gericht, die Stunde kommt, ich hoffe, es wird für euch nicht zu unübersichtlich, sondern er ist aus dem Toten das Leben übergegangen. Und das ist eben das, was wir hier lesen. Es ist etwas, Totenauferstehung, die ist jetzt schon und sie wird auch noch kommen. Und der Unterschied, den Jesus hier macht, ist, dass da, wo jemand seine Stimme hört und hier im Jetzt ewiges Leben empfängt, da ist die Stunde gekommen. Aber es wird eine Zeit geben, wo Jesus diese Erde richten wird und die Toten auferstehen werden. Diese Zeit wird noch kommen. Die Stunde ist noch nicht gekommen, die wird noch kommen. Und bei beidem, hier stehen Tote ins Leben auf. Bei beiden werden Tote lebendig, bei dem einen geistlich, bei dem anderen irgendwann mal körperlich, physisch. Vers 26 ist dann im Endeffekt und der Rest auch eine Zusammenfassung von dem, was wir vorher gelesen haben und eine Auswirkung davon. Denn wie der Vater Leben hat in sich selbst, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Das ist auch ein Gedanke, wir werden da jetzt nicht mehr hinspringen, aber es ist ein Gedanke aus Kapitel 1, Vers 3. In ihm war das Leben. Können wir da nachlesen im Prolog, noch da bezieht Johannes sich eben drauf. Und man könnte, das machen wir der Zeit wegen nicht, weil das das Ganze komplizierter macht, aber du könntest bei fast jedem Satz nach vorne oder nach hinten zum Johannes-Evangelium springen, weil er die ganze Zeit diese Referenzen eben schlägt. Und Jesus hat eben wie der Vater Leben in sich selbst, weil er schon immer war und er war schon immer Leben und er ist nicht eine Schöpfung, er ist eben nicht an Leben und Tod gebunden, sondern er hat schon immer gelebt und er wird auch immer leben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht auszuführen, weil er der Menschensohn ist. Und auch da ist es ein Begriff, den wir vorher schon in Johannes gelesen haben, dass Jesus das über sich selbst sagt, ich bin der Sohn des Menschen. Es ist die einzige Stelle aber in der Bibel, wo Jesus sagt, ich bin der Menschensohn, also diese Artikel weglässt. Und damit eine ganz klare Referenz zu Daniel 7 zieht. Das sind wir auch schon mal durchgegangen, deswegen spare ich uns das heute. Aber da geht es darum, dass eben der Vater dem Sohn alle Macht gibt, um diese Erde zu richten. Und wo ganz klar deutlich wird, dass dieser Menschensohn, dieser Begriff wird dann nämlich in Daniel verwendet, dass dieser Menschensohn Gott ist. Und wenn Jesus hier sagt, ich bin der Menschensohn, dann schlägt er dazu eine ganz klare Referenz und sagt, ey, ihr erinnert euch an Daniel 7, da ist von mir die Rede. Und vorher, das wird dann halt so gesagt, wo er die Artikel noch mit benutzt, wo er sagt, ich bin der Sohn des Menschen, da ist es noch so ein Zwiespalt, wo man sagen könnte, ja, es ist vielleicht einfach eine Redewendung oder er will damit ausdrücken, dass er halt ein Sohn ist von Josef, aber hier an der Stelle wird es so eindeutig wie an keiner anderen Stelle, dass er damit Daniel 7 meint. Wundert euch nicht darüber, denn die Stunde kommt, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Die Stunde kommt, das hatten wir auch gerade schon, also dieses Lebendigwerden im Späteren, dann wenn eben ja, Jesus wiederkommt, um diese Erde zu richten. Denn wenn alle, die in ihren Gräbern sind, seine Stimme hören und sie werden hervorkommen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Schlechte verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Und auch da gibt es eine Parallele in Kapitel 3, Vers 18 bis 21. Es macht Sinn, die einmal zu lesen, weil man könnte hier rein theoretisch, wenn man den Text hier wörtlich nimmt, könnte man auf die Idee kommen, dass Johannes hier Werksgerechtigkeit predigt. Er sagt, die das Gute tun werden, die werden zum Leben auferstehen und die das Schlechte tun, die stehen zum Gericht auf. Es wird aber vorher in Kapitel 3, Vers 18 deutlich, was Johannes damit meint und er spielt auch ganz klar darauf an, wo er sagt, der an ihn Glaubende wird nicht gerichtet, der Nichtglaubende hingegen ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzig geborenen Sohnes Gottes. Dies ist das Gericht, das Licht ist in die Welt gekommen, doch die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse, ja, die das Schlechte verübt haben, die das Böse verübt haben. Denn jeder Täter des Schlechten hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit nicht seine Werke aufgedeckt werden. Aber der Täter der Wahrheit kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, weil sie in Gott gewirkt sind. Also was er hier einfach sagt ist, das Gute, das sind die Leute, die zu Jesus gekommen sind, die sich in sein Licht gestellt haben, die in seinem Licht verändert werden wollen. Die wollen, dass sein Licht in ihr Leben scheint und Sünde aufdeckt. Und das Schlechte, das sind eben die Leute, die nicht ins Licht kommen wollen, die sich vom Licht verbergen, weil sie nicht wollen, dass das Licht in ihr Leben leuchtet. Und Vers 30 rundet das Ganze eigentlich nur noch ab, indem er sagt, ich kann nichts von mir selbst tun. So wie ich höre, richte ich und mein Gericht ist gerecht, weil ich nicht meinen Willen suche, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und es ist, wie ihr jetzt wahrscheinlich gemerkt habt, es ist ein komplizierter Abschnitt. Viele Dinge, die ineinander greifen. Super technisch, was hier passiert. Es ist nicht so eine schöne Geschichte, die wir vorher teilweise hatten, wo ein Wunder passiert und man sagt, also so eine leichte Kost vielleicht. Sondern es ist super verstrickt. Das, was Jesus hier uns offenbart, ist aber ein göttlicher Gedanke, ein göttliches Zusammenspiel, göttliche Beziehungen, in die wir gerade so einen kleinen Blick reinwagen dürfen. Wo Jesus so kurz die Truhe aufmacht und sagt, ihr dürft einmal sehen, wie das zwischen mir und meinem Vater läuft. Wie unsere Beziehung ist und warum ich so handle, wie ich handle. Und wie mein Vater handelt, wie mein Vater denkt. Und wie wir unsere Beziehung leben. Und das Ganze, das offenbart er hier an einer Stelle, mit welchem Ziel, nennt er ja auch einmal nur, dass das Ganze ein Ziel hat. Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Das ist das Endziel von dem Ganzen. Das ist das Endziel von Jesu Kommen auf dieser Erde. Das ist das Endziel von dieser ganzen Beziehung, von dem, wie Jesus hier gewirkt hat, von dem, was Jesus gewirkt hat, von dem, wie Jesus im Endeffekt in unserem Leben wirkt und was er in uns getan hat, hat dieses Endziel, dass der Sohn so verherrlicht wird, dass der Sohn so geehrt wird, wie der Vater geehrt wird. Und auch da sieht man, wie perfekt aneinander ausgerichtet nicht nur die Ziele sind, sondern wie sich der Kreis an jeder Stelle schließt. Jesus sieht den Vater tun, er tut das Gleiche, der Vater zeigt ihm alles, was er tut, der Kreis schließt sich. Jesus tut alles, um den Vater zu ehren, im Endeffekt will der Vater, dass Jesus geehrt wird, so wie er geehrt wird. Und der Kreis schließt sich auch da wieder. Und wir dürfen einfach staunen über das, wie diese Beziehung funktioniert, wie Jesus auf dieser Erde wandelt und warum er so handelt, eben wie er handelt. Und ich glaube, und ich bin überzeugt davon, dass wir hier ankommen müssen. Dass wir hier bei diesem Gedanken hier ankommen müssen, dass wir dem Sohn Ehre geben wollen. Dass das unser Lebensziel ist, weil genau dafür ist er eben gekommen. Er ist nicht gekommen, damit wir uns mit Diensten irgendwie zuballern. Er ist nicht gekommen, damit wir uns irgendwelche Aufgaben aufladen oder sonstige Dinge tun. Das sind alles Mittel zum Zweck am Ende des Tages. Aber er ist gekommen, um eben dieses Erlösungswerk zu vollbringen, damit ihm am Ende des Tages Ehre widerfährt, die Ehre, die ihm zusteht. Und das verliert man oft aus den Augen, das verliere ich oft aus den Augen. Also man macht so viel und ist sich in voll oder denkt, dass man die ganze Zeit auf dem richtigen Weg wäre und denkt, ja, ich mache doch genau das, was Gott von mir will. Aber das, was der Wille Gottes ist am Ende des Tages, ist, dass er verherrlicht wird und dass der Sohn verherrlicht wird. Und wo ich während meines ganzen Tuns und meiner Dienste und so weiter das eigentliche Ziel, das, wofür diese ganzen Dinge überhaupt da sind, so aus den Augen verliere, dass ich echt Buße tun muss und sagen muss, boah, also darum hier ging es mir in den letzten Wochen gar nicht. Es ging mir darum, Dienste aufrechtzuerhalten, Beziehungen aufrechtzuerhalten, Erwartungshaltung gerecht zu werden. Aber Jesus zu verherrlichen, Jesus Ehre zu bringen, den Willen des Vaters auszuführen, den Willen des Sohnes auszuführen. Da merke ich einfach, wie oft es in meinem Leben viel zu kurz kommt, wenn ich das gar nicht auf dem Schirm habe. Und das wünsche ich mir, dass der Text das heute mit uns macht und gemacht hat. Dass wir einerseits staunen über dieses Verhältnis, dass wir staunen über die Beziehung. Aber dass es uns dazu bringt, dass wir eben Christus ehren wollen und ja mit diesem, was wir gelesen haben, eben die Ehre darbringen, die ihm gebührt. Ja, lasst uns gemeinsam beten. Ich werde abschließend dann gleich beten, wenn ein paar von euch gebetet haben und dann wartet die Pizza schon auf uns. Ja, Vater, ich danke dir, dass du uns einfach in diese Schatztruhe ja blicken lässt und dass wir sehen dürfen, zumindest erahnen dürfen, wie diese Beziehung funktioniert, ja, zwischen dir und deinem Sohn. Wie dieses Vater-Sohn-Zusammenspiel funktioniert. Ja. Und ich danke dir so sehr, dass du dass es für uns keine kryptischen Begriffe sind, mit denen wir nichts anzufangen wissen, Herr, sondern dass wir es alle tagtäglich sehen dürfen. Und hoffentlich auch Vorbilder für gutes Vatersein in unserem Leben haben, wo wir genau das sehen dürfen, wie du eben der beste Vater für den besten Sohn bist und umgekehrt, wie das Zusammenspiel funktioniert. Und ich danke dir einfach, dass du uns dieses Bild gegeben hast, dass wir erahnen können, was du damit meinst, dass du der Vater bist und Jesus der Sohn. Lass uns darüber staunen, schenk uns da ein wirklich tiefes Verständnis für, eine tiefe Begeisterung dafür, für einfach diese Zusammenhänge, für dein Wesen, für die Beziehungen, die ihr schon seit immer lebt, über die wir da staunen dürfen. Ich schenke jetzt auch Gnade für den Abend. Ja, Herr, segne einfach das Essen. Ja, danke, dass Erik so lange hier schon einfach Jugendmitglied ist. Ja, und ja, heute hier einfach der Jugend dient auch. Und dass er es die letzten Jahre auch getan hat, immer wieder. Ich danke dir, dass wir ihn in unserer Mitte haben durften, dass du ihn zum Segen sein lassen hast für uns. Also segne jetzt auch den Abend, dass wir eine gute Zeit haben. Und wir wollen es ja auch dir zur Ehre leben, Herr. Amen.